Das ist der Samstagnachmittag. Im Radio Verzollen ist das Wetter, das weiss nicht so recht, was will. Aber im Moment scheint die Sonne noch ein bisschen und darum wagen wir uns jetzt auch noch eine gute halbe Stunde auf die Piste.
Zum Kaffee.
Zu verdanken, Iversus ist um Kaffeegast von heute Nachmittag. Und zwar ist das die Karin Fernandes-Matthäus Lambrigger. Sie ist heute zu Gast im Studio die nächste halbe Stunde. Und das erste Mal wollte ich auch natürlich ganz herzlich hier in der Sendung zum Kaffee begrüßen. Schön, dass ihr da seid.
Danke vielmals für die Ladung.
Ja, wir wollen heute zuerst einmal miteinander ein bisschen feiern. Wir haben nämlich Grund zum Feiern. Besser gesagt, ihr habt Grund zum Feiern. Und zwar feiern wir 100-jähriges Bestehen vom Ski- und Schneesportclub Gemmi. Ihr seid die Präsidentin. Was bedeutet auch das Jubiläum?
Das Jubiläum bedeutet für den Skiclub sehr viel, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ein Club so lange überlebt. Und ist ein Club, der hat auch immer zwei Leitaufgaben gehabt. Eine davon war, dass man zusammen sein hat, dass man miteinander etwas unternehmen kann. Und die andere Aufgabe ist natürlich auch die Förderung vom Nachwuchs.
Nachwuchs, ein Stichwort. Ist der Skifahrer heute überhaupt noch in?
Unser Ziel ist durch die 100 Jahre für natürlich auch, dass wir wieder mehr Kinder und Erwachsene auf die Piste bringen, dass wir vom Skifahren wieder reden. Und wir erhoffen dadurch natürlich auch, dass wir die schwindenden Zahlen auch so wieder etwas kaufen.
8. Februar ist für euch ein ganz wichtiges Datum. Was ist denn?
Ja, da wäre unsere Geburtstagsparty feiern, weil der Skiclub kommt genau am 8. Februar 100-Jährige. Und die Geburtstagsparty machen wir im alten Bahnhof zu Leckerbad. Also es ist auch wieder etwas Historisches. Und das ist ganz ein schöner Ort, wo man beides zusammen verbinden kann.
Das sorgt also hoffentlich dann sicher für eine Haufen Schlagzeilen. Aber auch ihr persönlich habt dank dem Skifahren eigentlich für eine Haufen Schlagzeilen gesorgt. Es ist ein paar Jahre zurück, wenn wir vielleicht einmal ganz zuvorderst stehen. Ist das bei euch eigentlich selbstverständlich gewesen, dass man als kleines Mädchen lernt Skifahren? Oder wie ist das auch noch dazu mal gegangen, dass man auch auf die Ski geholt hat?
Also das hat so angefangen und mein Papa ist mit meinem Bruder zusammen Skifahren und ich war da völlig ein paar Jahre noch jünger gewesen. Und ich habe einfach immer gesagt, ich will auch auf die Piste und ich will auch Skifahren. Und so hat der Papa mir halt mal nachgegeben, hat mich mit so 2,5-3 Jahren mitgenommen und von da bin ich immer auf der Ski gewesen.
Also in jeder freien Minute, wenn es irgendwie ist gegangen, hat man auch noch dazu mal den Skilift vor der Burg gehabt, oder wie war das mit dem?
Ja, wir haben nur bei uns das Leckerbad gerade über die Brücke gemessen und dann haben wir dann die Obermarisse können Ski fahren und wir haben dann natürlich allerlei Gebäude.
Das heisst, jetzt werden wir mehr wissen.
Also ich mag mich gut erinnern, wir haben damals da noch einen Biggellift, einen Tellerlift. Und im Biggellift hat man am Abend noch Nachtski fahren. Und dann waren es so Phasen, dass wir im Lift auf einmal Ski abgezogen haben und ich nur noch mit der Skischuhheil am Prüf
ziehen. Aha, jetzt aber.
Oder sie gehen Pulverschnee fahren und springen. Wir haben verrückte Sachen gemacht.
Verrückte Sachen? Und irgendwann mal habt ihr gemerkt, nur so die Ski anlegen und einen Brief fahren, das lenkt mir eigentlich nicht. Ich wollte mehr. Dann hat er gesagt, eine Profikarriere muss sein. Wie ist das auf einmal die Idee entstanden? Wie ist das gekommen?
Also, das war so, der Roland Grichting war damals IO-Leiter. Der ist in der dritten Klasse, ist der in die Schule gekommen und hat gesagt, am Nachmittag fege ich die IO an, die wollen kochen, kann ich kommen. Und dann bin ich heim zu meinen Eltern und habe gesagt, ich will in die IO.
Oho. Was haben die gesagt am Anfang?
Die sind total überrascht gewesen, weil sie haben gesagt, ja, also überall in den Vereinen kann man nicht mitmachen und so. Und ich, ja, ich will in keinen anderen Verein, ich will Ski fahren. Und das ist für mich der Startschuss gewesen.
Hättet ihr je gedacht, dass du gar einmal ab auf die Weltcup-Piste lenkt?
Gedacht habe ich das nie, weil ich habe mit der Rio angefangen und nachher hat sich eins über das andere ergeben. Ich bin immer trainieren und keine Freude am Ski fahren. Und durch die Nachwuchsförderung, die wir hatten, hat sich das immer wieder ergeben. Und das war eine super Sache.
Und ist natürlich aber dann wirklich mit Krönung, ist dann natürlich gewesen, dass man Schutz als Weltcup vorher unterwegs war, was er da alles erlebt hat und was er vielleicht aus der Zeit mitgenommen hat. Darüber wollen wir reden. Und zwar gerade im nächsten Gesprächsteil dann hier.
Zum Kaffee.
Da sind wir wieder zurück in der Sendung zum Kaffee. Und zu Gast heute haben wir einen ehemaligen Weltcup-Rennfahrer. Das ist die Karin Fernandes-Matthäus Lambrigger. Wir haben es gehört, die Frauen, die können heute nicht starten, das Kranzkagora. Irgendwie hat er einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und auch die Männer haben lange nicht gewusst, geht's, nicht. Jetzt sind sie mal um 1:30 weil sie einen Versuch starten. Vielleicht hat es gerade bei euch, ihr könnt da, glaube ich, gut mitfühlen. Wie ist das so, wenn man als Skirennfahrer oben an einem Starthaus steht und nicht weiss, geht's los, geht's nicht los, kann man überhaupt starten? Ist das Stress, psychischer Stress?
Ja, es ist nicht immer ganz so einfach, sich gerade jedes Mal wieder aufs Rennen neu einzustellen. Dann ist man am Start und dann heisst es, es geht in einer halben Stunde los und dann dort muss ich vorbereiten und auf das Mal gibt es wieder eine Verzögerung und so weiter. Und das ist amigs schon ein richtiger Nervenkitzel. Aber das macht euch nachher die Stärke vom Skifahrer aus, dass er sich einfach wieder, immer wieder voll neu konzentrieren kann.
Auf dem richtigen Moment, genau auf den Punkt. Dann. Wenn man dann davor noch steht und dann wird am Riege gezählt, dann kennt man dann immer das Starting, das da kommt und dann heisst es, jetzt geht's los. Wir können das, glaube ich, nicht nachvollziehen. Was geht einem da in dem Kopf durch, in dem Moment, wo man da gerade kurz vor dem Start ist? Überlegt man überhaupt noch etwas oder ist es einfach nur Vollgas und gehen? Wie war das bei euch?
Also bei mir war es so, dass ich vor allem kurz vor dem Start einfach immer wirklich das Gefühl von der Freude vom Skifahren wieder haben so rausholen, dass ich das gespürt habe. Und nachher habe ich euch noch sagen, so, jetzt kannst du Vollgas geben. Und wenn ich im Starthaus bin, da überlegt man sich nicht mehr. Da ist einfach das einzige Ziel, ist so schnell wie möglich und so gut wie möglich ins Ziel zu kommen.
Mhm. Was sind vielleicht so die größten Erfolge, die ihr selber für euch persönlich feiern können? Was ist so das, was man sagt, das hat mir am meisten bereitet? Das war ein Wahnsinnsgefühl.
Also das erste Weltcup-Rennen in Santa Catarina war natürlich ein gutes Highlight gewesen, weil ich bin gar nicht vorgesehen zuerst für den Weltcup und nachher konnte ich mich im ersten Weltcup-Rennen schon qualifizieren für den zweiten Lauf und bin 28. geworden. Und ich mag mich noch gut erinnern, wenn ich da bei Sichtigo war und von einem Tor zum nächsten geschaut habe, ich gedacht, hey, was mache ich da zwischen den Toren? Aber es ist wirklich super aufgegangen und ich habe einen Spass daran gehabt.
Wo lernt ihr euch viele Leute kennen? Was sind vielleicht so die interessantesten Begegnungen gekommen, die ihr in dieser Zeit habt erleben?
Also ganz sicher die Teamkolleginnen, die wir hatten, weil wir sind praktisch das ganze Jahr zusammen gewesen. Wir haben die Zimmer zusammen geteilt, sind gereist miteinander und haben dadurch enorm viel erleben. Und natürlich auch die Trainer, die dabei waren. Das war immer wieder eine Herausforderung, weil es sind verschiedene Trainer und auch verschiedene Charaktere. Und es war nicht immer einfach.
Mhm. Der Rücktritt 1998, warum der Entscheid?
Also es ist so, mich haben aus dem SSV-Kader daraus getan. Und nachher ist einfach der Punkt gekommen, soll ich weiterfahren oder soll ich etwas anderes machen. Und ich habe einfach da innerlich gemerkt, dass ich wirklich nicht mehr 100% hinter dem Skifahren bin. Und habe mich dadurch nachher für eine andere Ausbildung entschieden.
Einen neuen Weg. Was nehmen wir vielleicht mit aus der Zeit? Ich glaube, man lernt ja unglaublich viel. Man ist jung, man kommt in der ganzen Welt umeinander. Man muss mit Niederschlägen rechnen, man steht euch wieder auf. Was ist so das, was ihr am meisten mitnehmen aus der Zeit? Hat es vielleicht als Mensch verändert?
Also es hat mich als Mensch ganz sicher geprägt, weil wenn man vorne dabei will sein, muss man auf viel zu verzichten, aber man kann auch viel gewinnen dadurch. Also muss man es immer wieder trainieren und nachher die Schule auch in einem Höhe bringen. Und das war nicht immer einfach gewesen. Aber ich denke auch, das hat mir geholfen, nachher mit meinem Leben weiter umzugehen. Es ist sehr eine gute Lebensschule.
Skirennen fahren, also heute glaube ich nur noch durch das Fernsehen in dem Sinne, also wirklich Weltcuprennen und so. Schaut ihr anders Skirennen als vielleicht jetzt der 0815 Zuschauer, der das Ganze so niederlebt hat?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, schaue ich nicht so oft Skirennen auf.
Ehrlich? Ei, Schande, warum?
Warum? Weil wenn man am Pistorand ist und das kann man erleben, das ist ganz ein anderes Feeling, als wenn ich es im Fernsehen sehe. Im Fernsehen sieht man den Steilhang nicht, man sieht die Flächen nicht, man sieht die Übergänge und so viele Sachen sieht man im Fernsehen nicht. Und für mich ist, wenn man es live sieht, viel mehr Feeling dabei.
Gingen ihr nochmal auf die Piste? Wenn ich Zeit oder morgen würde ich sagen, hier nochmal das ganze Renndress, nochmal alles anlegen und nochmal ein Starthaus stehen. Wagt ihr euch nochmal einen Brie?
Ich würde mir sicher einen Brie wagen, aber ich habe heute nicht mehr die gleiche Kondition wie damals und das wäre ganz sicher ein Stück langsamer.
Zum Kaffee.
In der Sendung zum Kaffee haben wir heute einen ehemaligen Weltcup-Skirennfahrer. Das ist der Corinne Fernandes, Matthäus Lambricker. Wir haben es gehört, eine spannende Zeit hat er dank dem Weltcup-Rennen erleben. Jetzt aber hat er die Weltcup-Piste hinter auch gelassen. Trotzdem kann man sagen, ist so quasi der Weltcup mitschuldig an dem, was er heute macht. Er hat nämlich eine Verletzung und die hat eigentlich auch hier auf diesen Weg gebracht. Was ist genau passiert?
Es war so, Marie-Therese Nadig war damals meine Trainerin und die hat nachher einen Naturheilpraktiker mit ins Lager gekommen. Und ich habe vom Schulterblattbruch, den ich mir beim Training in Semmering zugezogen habe, einfach immer noch Beschwerden gehabt. Und der hat mir dann nachher wirklich viel geholfen. Ich bin dann später ziemlich in die Therapie gegangen und habe dadurch durch wenig Aufwand grosse Erfolge erzielen.
Habt ihr da eigentlich schon gemerkt, das könnte so ein bisschen meine neue Weg sein? Oder wie ist das genau gegangen, dass es nachher immer konkreter kam?
Also es war schon immer mein Traum gewesen, im Bereich Physiotherapie oder mit Menschen einfach zu arbeiten, also etwas in diesem Bereich zu machen. Und das hat sich dann nachher natürlich super ergeben, weil der Therapeut hat nachher auch eine Schule gegründet. Und das war am Anfang eine Kinesiologie-Ausbildung gewesen. Und dann habe ich gesagt, wohl, ich mache das.
Wie schwierig war das gewesen, da irgendwie den ganzen Weltcup-Zirkus hinein und zu lassen, vom Rampenlicht zurückzustehen und wieder die Schulbank zu drücken, in Anführungszeichen?
Ja, das Schwierige war vor allem die ganze Anatomie-Ausbildung, weil mit diesen latinischen Ausdrücken hatte ich überhaupt keine Kenntnis. Und durch das, dass ich ja vorher im Rennsport und mit der Schule sehr viel Zeit habe investieren oder gelernt habe, dass man einfach hart arbeiten muss, wenn man ein Ziel erreichen will, habe ich das natürlich dort auch schon kennen. Und durch das ist mir das auch einfacher gefallen.
Und ihr hättet gedacht, wir verbocken, da geht es ein paar Sachen zusammen, beginnen es Vollgas zu geben. Also geben wir euch da Vollgas. Ihr habt nicht nur die Kinesiologie-Ausbildung gemacht, sondern ihr habt nebenbei, wenn man das so darf sagen, auch noch den Schneesportlehrer und die Jugend- und Sportexpertin gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie habt ihr das alles und eine Höhe gebracht?
Also die Schule war immer eine Woche im Monat, zwischen 5 und 7 Tagen. Und nachher die anderen 3 Wochen, die ich zur Verfügung hatte, konnte ich in der Skischule arbeiten. Und durch das, dass man in der Skischule wochenweise arbeiten konnte, war natürlich die Möglichkeit auch noch da, den Jugend- und Sportexperten zu machen. Und durch das ist das ganz gut aufgegangen.
Also ganz ohne Skifahren ist aber dann gleich nicht gegangen, oder wie?
Nein, das geht noch heute nicht ganz ohne.
Darüber werden wir am Schluss noch mal reden. Jetzt sind heute aber ausgebildete Naturheilpraktikerin 10. Was heisst das genau?
Also es gibt 3 verschiedene Fachrichtungen als Naturheilpraktiker. Eins ist der Homöopath, das andere ist traditionell chinesische Medizin und die 3. Richtung ist Abu Dhiten. Das ist der traditionell europäische Naturheilpraktiker. Und der tut einfach verschiedene Methoden beinhalten.
Was das genau heisst, wenn jetzt jemand selber in die Praxis kommt, darüber wollen wir reden, und zwar gerade im letzten Teil von der Sendung zum Kaffee.
Zum Kaffee.
Samstagnachmittag, 13:30 haben wir es. Wir kommen schon zum letzten Teil von der heutigen Sendung zum Kaffee. Und zu Gast ist da heute die ehemalige Weltcup-Fahrerin Karin Fernandes, Matthäus Lambrigger. Heute aber hat sie die Weltcup-Piste hinter sich gelassen und hat eine eigene Praxis. Das ist die Praxis von Tisana in der Leukerbad-Therme. Und wie ist es das genau? Also ihr seid Naturheilpraktikerin 10. Was bedeutet das jetzt für die Leute, die selber in die Praxis kommen? Wie geht ihr genau vor, wenn jemand da zum ersten Mal vorbeikommt?
Also ganz am Anfang, die werden sicher eine klare Anamnese machen, eine tiefe Anamnese, dass man sieht, aus welchem Grund dass die Leute kommen. Und das Ziel ist nachher natürlich, dass man die Ursache von einer Beschwerde oder Problem, die Person hat, herausfinden kann.
Was seid ihr da für Möglichkeiten? Wie geht ihr da genau vor?
Also zum einen kann man mit Gesprächstherapie mit dem arbeiten. Zum anderen, die haben auch den kinesiologischen Muskeltest. Oder auch zum Dritten arbeite ich mit dem Oberon-System. Das ist eine nicht-lineare Systemanalyse, wo man mit den Körperregeln und Schwingungen vom Körper arbeitet.
Das heisst genau, was macht ihr da?
Also bei diesem Gerät geht das so, das kann man sich so vorstellen wie mit der Radiowelle. Also es ist ein Gerät, das es uns sendet. Und nachher gibt es einen Übermittler und dann wieder den Empfänger. Und das kann man sich bildlich genau gleich vorstellen. Es wird einfach ein Rauschen gesendet und zum Teil von einem Organ, ich nehme jetzt einmal zum Beispiel die Leber, und nachher wird die Schwingung wieder aufgenommen und auf dem Computer nachher digitalisiert. Und nachher sehe ich auch einmal die Eigenschwingung von der Leber, wie sieht es uns, und dann kann man mit dem nachher Therapie machen.
Was sind das für Leute, die zu euch kommen? Also kann eigentlich jeder kommen, oder was habt ihr hauptsächlich für Kundschaft in eurer Praxis?
Durch das, dass wir so ein breit gefächertes Breitfächer die Ausbildung haben, kann da wirklich jeder zu uns kommen. Das ist wirklich von klein bis alt oder ältere, sagen wir es so. Und bei den Kindern zum Beispiel ist es eher so, wenn sie in der Schule zum Beispiel ein Problem haben oder wenn sie Probleme haben, sich zu konzentrieren oder Mühe haben, auf Leute zuzugehen. Und bei Erwachsenen ist es in der Regel, wenn sie so körperliche Beschwerden haben und Physiotherapie gemacht haben oder andere Therapien, wenn sie nicht weiter sind gekommen, wo sie einfach auf einmal das Gefühl haben, so jetzt will ich mal einen anderen Weg suchen.
Mhm. Jetzt schon von dir, schon völlig ein paar Jahre auf dem, hat sicher auch schon ein Haufen Erlebnis gehabt, hat schon viele Leute können helfen. Gibt es vielleicht also ein, zwei Fälle, die ihr selber rauspicken könnt, wo man vielleicht selber sogar stöhnt, was eigentlich alles mit der Naturheilpraktik möglich ist?
Ja, für mich zum Beispiel war es mit dem Oberarm. Und zwar, es ist ein Mädchen mit 14 Monaten zuerst mal am Oberarm dran, das extrem starken Eisenmangel hatte. Und durch die Medikamente, die es dazu bekommen hat, hat es keine Besserung gegeben. Und erst in dem Moment, wo man mit dem Oberarmsystem angefangen hat zu arbeiten, hat sie mal auf die Isopräparate angefangen zu reagieren.
Mhm.
Und hat dadurch nachher in den letzten Jahren immer gute Isowerte gehabt. Und das ist natürlich super. Ein super Erfolg.
Genau, was bietet auch das selber geht, wo der Mann auch richtig zufrieden heim und sagt, so muss es sein.
Ja, wenn man natürlich solche Erfolg hat, ist man wirklich sehr zufrieden. Aber es gibt auch vielleicht auch Klienten, die vielleicht nicht gerade unbedingt begeistert sind, weil das Ziel ist ja auch, dass der Klient selber merkt, okay, ich muss in meinem Leben etwas verändern und nicht verantwortlich dem Therapeuten übergibt.
Also ist das schön, so ein bisschen etwas, wo man vielleicht auch immer wirklich mit den Leuten dann arbeiten und sagen, es muss einfach selber auch etwas passieren, weil sie halt gleich nicht irgendwie Zauber, die gar keinen man so machen und dann ist alles weg.
Ja, das wäre nämlich ein ganz falsches Bild, weil ein Therapeut ist nur eine Hilfestellung, weil im Endeffekt kannst ich nur jeden selber heilen. Also jeder selber muss bereit sein, etwas zu verändern und wenn er die Bereitschaft nicht hat, ist das schwierig, dass man da Fortschritte machen tut.
Wichtig ist natürlich auch, dass man seine Orte nicht hat, wo man selber Energie und Kraft auftanken kann. Ihr kennt das, glaube ich, noch heute am besten für Ski bist. Das stimmt das?
Ja, ich tue noch heute sehr gerne Ski fahren. Jetzt durch das, dass meine Mädchen einfach ein bisschen grösser sind und auch auf die Ski kommen und habe ich das Vergnügen natürlich wieder vermehrt.
Und dann, wie sieht das aus? Das Leikerboot schon bald einmal eine nächste Weltenrennfahrerin. Tut sich da etwas mit diesen beiden Mädchen? Oder wie ist das?
Also, sie sind fleissige Skifahrerinnen, sie tun sehr gerne Skifahren und wenn sie es das machen wollen, tue ich ihnen sicher, tue ich sie dabei sicher unterstützen.
Das ist doch schön. Wir drücken die Tümme und wünschen auch weiterhin ganz eine gute Zeit, sei es privat, aber natürlich auch sonst im Beruf. Karin Fernandes, Matthäus Lambrecker, ich wollte euch auch merci sagen, dass ihr heute hier in die Sendung zum Kaffee gekommen und wünsche euch auch weiterhin für die Zukunft alles Gute.
Danke vielmals.
Merci.